Ich möchte heute eine Predigtreihe beginnen über eines, da bin ich mir ganz sicher, der seltsamsten Bücher in der ganzen Bibel. Wenn ich euch gefragt hätte, was ist denn das seltsamste, das ungewöhnlichste, das skurrilste Buch, was du in der Bibel kennst, ich bin mir ziemlich sicher, die Offenbarung wäre recht weit vorn gelandet, vielleicht sogar hätte die Offenbarung Platz 1 eingenommen. Weil man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist schon ein seltsames Buch. Also du liest die 22 Kapitel Offenbarung und du liest ganz viel von Gericht, von Siegelgerichten, Posaunengerichten, Schalengerichten, Sonne und Mond verfinstern sich, die Erde scheint auseinanderzufallen und du hast den Eindruck, was will mir das Buch eigentlich sagen? Wenn du da ein bisschen genauer hinschaust und du siehst die Bilder, die in der Offenbarung vorkommen, dann wird das nicht besser. Also, ich habe nun mal so ein paar die allerwichtigsten herausgeschrieben. Wir lesen dort von einem Lamm, das gleichzeitig ein Löwe ist. Wir lesen von Johannes, der eine Schriftrolle essen soll. Herzlichen Glückwunsch. Wir lesen von einem roten Drachen. Wir lesen von zwei bestialischen Tieren. Wir lesen von 144.000, wer auch immer das ist, von einem tausendjährigen Reich, von einem Feuersee, von einem neuen Jerusalem, was von dem Himmel auf die Erde herabkommt. Soll ich weitermachen? Also du liest das Buch und man hat den Eindruck, worum geht es eigentlich? Jetzt sage ich euch, was die Reaktion der meisten Christen ist. Es gibt zwei Reaktionen. Die einen sagen einmal, nie wieder, ich vermeide die Offenbarung. Andreas, kannst du noch mal deinen Psalm vorlesen, damit kann ich was anfangen. Oder Bergpredigt, aber nicht die Offenbarung. Die anderen, die vermeiden nicht die Offenbarung, sondern die sind förmlich besessen davon. Die haben das Buch schon zigmal gelesen. Die haben alle Bände der Finale-Reihe verschlungen. Wenn du nicht weißt, was die Finale-Reihe ist, dann gehörst du nicht zu denen. Die verbinden jedes tagesaktuelle Ereignis mit der Offenbarung. Und die Offenbarung ist für sie das Allerwichtigste überhaupt. Ich glaube, ihr Lieben, beides ist falsch. Wir sollten die Offenbarung wir sollten weder davon besessen sein, noch sollten wir sie ignorieren. Weil, und das ist der Grund, warum ich mit euch sehr, sehr gerne durch dieses Buch gehe, die Offenbarung ist wichtig. Wenn wir die Offenbarung nicht hätten, würde uns das letzte Kapitel der großen Geschichte Gottes mit den Menschen fehlen. Und ihr Lieben, egal was du jetzt schon für Erfahrungen mit der Offenbarung hast, ich glaube, es gibt kaum ein hoffnungsvolleres Buch, kaum ein motivierenderes Buch in der Bibel als die Offenbarung. Also uns würde was fehlen, um die Geschichte zu beenden. Was aber vor allem passieren würde, ihr Lieben, wenn wir die Offenbarung nicht hätten, würden wir nicht den Blick in die größte Realität bekommen, die es gibt. Und die größte Realität, die es gibt, ist die Wirklichkeit Gottes. Guckt mal, das allererste Wort der Offenbarung, jetzt lasst mich das noch erklären. Das allererste Wort der Offenbarung ist Offenbarung. Ist jetzt wenig überraschend, aber passt auf. Offenbarung heißt im Griechischen Apokalypsis. Ihr kennt vielleicht das Wort Apokalypse. Es meint wörtlich Enthüllung. Das ist so ähnlich, als ob ein Vorhang zur Seite geschoben wird und du mit einmal einen Blick bekommst, der ganz anders ist, als was du bisher gesehen hast. Und die Offenbarung Jesu Christi ist dazu gedacht, und das kommt immer wieder in dem ganzen Buch vor, weil Gott dir und mir zeigen will, was wirklich ist. Und wisst ihr, beim Vorbereiten musste ich immer wieder an eine Geschichte denken. Es ist eine Geschichte aus 2. Könige 6. Da greift der syrische König Israel und den Propheten Elisa an. Und dann lesen wir dort Folgendes. Und in der Frühe machte sich der Diener des Gottesmannes, also der Diener von Elisa, auf, ging hinaus und siehe, rings um die Stadt lag ein Heer mit Pferden und Wagen. Da sagte sein Diener zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Und er sprach, fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei ihnen. Und Elisa betete, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, rings um Elisa war der Berg voller Pferde und Wagen aus Feuer. Da ist ein Mann und der hat lauter bedrohliche Dinge vor sich. Und Elisa sagt, Herr, öffne ihm doch die Augen. Dass er die Wirklichkeit, die Realität sieht. Und Gott öffnet ihm die Augen. Und er sieht die Wirklichkeit Gottes. Und Leute, das will die Offenbarung mit uns machen. Die Augen öffnen für das, was wirklich real ist. Und zwar, was real ist im Leben jetzt, im Hier und Heute. Wisst ihr, die Offenbarung ist nicht nur seltsam, nicht nur wichtig, sie ist auch relevant. Wenn man die Anfangsverse der Offenbarung liest, dann ist das wie ein Brief, da gibt es ganz typische Adressaten. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asien sind. Und dann werden die genannt, Ephesus, Smyrna, Pergamon und so weiter und so fort. Also das sind historische Gemeinden im 1. Jahrhundert und an die ist die Offenbarung gerichtet. Aber die Offenbarung ist gleichzeitig an die Kirche insgesamt gerichtet. Weil wenn man Kapitel 2 und 3 liest, dann kommt bei den Sendschreiben immer wieder die Formulierung vor, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, Mehrzahl, sagt. Also nicht nur Ephesus, nicht nur Smyrna, nicht nur Pergamon, sondern grundsätzlich, was Gott der Kirche sagen will. Vielleicht ist euch der Untertitel aufgefallen, Offenbarung zwischen Kreuz und Thron. Wisst ihr, die Offenbarung ist nicht in erster Linie ein Endzeitbuch, was nur für die wenigen Christen gilt, die beim zweiten Kommen von Jesus leben, sondern die Offenbarung will den Blick öffnen für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, zwischen Kreuz und Thron. Ich weiß, das ist eine lange Vorrede, aber lasst mich noch einen vierten Punkt der Vorrede hinzufügen. Leute, ich glaube, die Offenbarung ist verständlich. Jetzt, ich enttäusche dich erstmal und dann baue ich dich wieder auf. Vergiss es, ich werde dir in dieser Predigtreihe nicht alle Fragen beantworten, die du in Bezug auf die Offenbarung hast. Aber ich bin überzeugt davon, man kann dieses Buch verstehen. Ich bin schon ein paar Jahre mit dem Buch unterwegs, habe es eine Zeit lang an der Bibelschule unterrichtet. Aber was mir die Augen geöffnet hat, war ein Buch, was die Offenbarung mal anders angegangen ist. Nämlich nicht Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 bis 22, sondern das Buch hat 10 Themen beleuchtet, die sich durch die Offenbarung ziehen, die immer und immer wieder vorkommen. Und ich habe das Buch gelesen und fand das unglaublich augenöffnend. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, das passt zur Offenbarung. Die Offenbarung ist das alttestamentlichste Buch im Neuen Testament und im AT denkt man oft zyklisch, in Kreisen, nicht erstens, zweitens, drittens, sondern immer kreist man um ein und dasselbe Thema und das ergibt ein Gesamtbild. Und deswegen habe ich gedacht, komm Stephanos, das lohnt sich. Und die nächsten Monate werden wir 10 Themen in der Offenbarung uns anschauen. Und wir beginnen heute dort, wo man immer beginnen sollte, bei Gott selbst. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch kennen diese beiden Herren. Das eine ist Cristiano Ronaldo, das andere ist Lionel Messi. Die wahrscheinlich besten Fußballer, die es zurzeit gibt oder gab. Die beiden haben sich immer abgewechselt, wer den Weltfußballpokal gewonnen hat. Und es gibt eine wahre Geschichte über die beiden. Cristiano Ronaldo war mal in einem Interview und er sagte in dem Interview, dass er glaube, Gott hat ihn auf die Welt gesandt, um den Menschen zu zeigen, wie man richtig Fußball spielt. Spricht für ein gutes Selbstbewusstsein. Aber pass auf, die Geschichte geht weiter. Lionel Messi wurde gefragt, ja, was hält er denn davon? Und Lionel Messi dachte kurz nach, ihr kennt ihn vielleicht, ne? So ein kleiner, netter junger Mann, dachte kurz nach und sagte, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, Ronaldo auf die Welt gesandt zu haben. Also der eine sagt, Gott hat mich auf die Welt gesandt, um den Menschen Fußball beizubringen. Der andere sagt, ja, warte mal, also ich erinnere mich überhaupt nicht dran, mein Bruder, dass ich dich auf die Welt gesandt habe. Ist eine wahre Geschichte, bringt uns vielleicht zum Schmunzeln, zeigt uns aber, wie wir Menschen sind, oder? Also im Endeffekt geht es um uns. Und eigentlich stehen wir im Mittelpunkt. Zumindest ist das oft so. Und die Offenbarung kommt und sagt, Leute, Stephanus, da läuft was schief. Es kann nur einen geben, der im Mittelpunkt steht und das ist Gott selbst. Und tatsächlich, die Offenbarung ist das gottzentrierteste Buch in der ganzen Bibel. Und sie macht deutlich, wir sind nicht das Zentrum des Universums. Und wann immer du oder ich, wenn wir irgendetwas anderes an diese Stelle stellen, geht das Leben kaputt, Leute. Finden wir nicht mehr das Leben, was wir eigentlich suchen. Und die Offenbarung zeigt uns, wer und wie ist Gott eigentlich. Und das beginnt damit, dass Johannes deutlich macht, Leute, Gott ist die größte Wirklichkeit. Es gibt keine realere Wirklichkeit als Gott selbst. Guckt mal, das beginnt ganz am Anfang des Briefes. Johannes, ich lese Offenbarung 1, Vers 4 und Vers 8, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und dann Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Allein hier in diesen zwei Versen fallen zwei Formulierungen auf. Das eine ist die Formulierung, der ist und der war und der kommt. Vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen was. Das ist eine Anspielung an den Gottesnamen. Als Mose beim brennenden Dornbusch, als Gott Mose begegnet, dann kommt die bekannte Wendung, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Und die Offenbarung spielt ganz häufig bewusst auf diesen Gottesnamen an, um eines deutlich zu machen. Gott, der hier vorgestellt wird, der war Gott, der ist immer noch Gott und der wird für alle Zeiten Gott sein. Und das sagt ja auch, also der hat die Vergangenheit kontrolliert, er kontrolliert die Gegenwart momentan und er kontrolliert natürlich auch die Zukunft. Das ist das eine, was auffällt. Die andere Formulierung ist die, ich bin das Alpha und das Omega. Das war mir lange Zeit auch nicht bewusst. Es gibt nur zwei Stellen in der Offenbarung, wo Gott explizit spricht, also wo Gott selbst redet. Das eine ist hier Offenbarung 1, Vers 8, das andere ist Offenbarung 21, Vers 5 und 6. Auffallend, bei beiden Stellen sagt Gott das Gleiche. Ich bin das Alpha und das Omega. Jetzt Alpha und Omega ist der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Dazu passen andere Formulierungen, wo wir in der Offenbarung lesen, ich bin Anfang und Ende, Erster und Letzter. Was ausgesagt wird, ist Folgendes. Stell dir ein Buch vor, das ist die Menschheitsgeschichte. Beide Buchenden, Anfang und Ende, sind Gott selbst. Alles, was in dem Buch steht, ist Gott selbst. Bei einem Rennen, Start- und Ziellinie, ist Gott selbst. Und ja, alles zwischendrin ist natürlich auch Gott. Man überliest sowas schnell, aber die Aussage ist die, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Wenn es eine Wirklichkeit gibt, dann ist es die Wirklichkeit Gottes. Ich bin vor kurzem über einen Buchtitel gestolpert, den ich richtig toll finde. Buchtitel zu finden ist gar nicht so einfach, aber den, der hat es in sich. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Ich finde den Titel richtig gut, weil Schwerkraft, also die simple Aussage, wenn ich meine Flasche fallen lasse, fällt sie eben nach unten. Das ist existent und die Schwerkraft ist da, egal ob ich als Stefan Scheel das für wahr halte oder für nicht wahr halte. Und das Buch und der Titel sagt, okay, also das ist kein Bauchgefühl, das ist Wissenschaft, kannst du rauskriegen. Wenn wir die Offenbarung lesen, Leute, dann passiert eigentlich genau das Gleiche. Weil lasst uns noch mal kurz über Schwerkraft nachdenken. Wie kannst du und ich am besten mit Schwerkraft umgehen? Durch zwei Dinge. Wir akzeptieren sie, sorry, du musst akzeptieren, dass die Dinge nach unten fallen. Und das Beste, was du dann machen kannst, ist, du kalkulierst sie mit ein. Du rechnest damit. Die Offenbarung kommt und macht deutlich, Gott und seine Wirklichkeit, die existiert, ob du das gerade glaubst, ob du es gerade fühlst oder nicht. Also rechne mit ihm.
Kalkuliere Gott mit ein. Lebe dein Leben so, dass die größte Realität Teil davon ist. Oder anders ausgedrückt, wenn du und ich, wenn wir gut leben wollen, dann akzeptiere die Wirklichkeit Gottes, A, und rechne, kalkuliere sie mit ein. Ich bin versucht, den Buchtitel zu ändern. Gott ist kein Bauchgefühl, eine Liebeserklärung an den Glauben. Wisst ihr, wenn ich dir heute Morgen die Frage stelle, wie stark bestimmt die Wirklichkeit Gottes dein Leben? Dann bin ich mir nicht sicher, wie du antworten würdest. Weil ich stelle nicht die Frage, wie fromm bist du? Ich stelle nicht die Frage, kommst du in den Gottesdienst? Ich stelle nicht die Frage, predigst du ab und zu, unterrichtest du an der Bibelschule, was weiß ich denn? Meine Frage ist eine andere. Wie stark bestimmt die Wirklichkeit Gottes dein Leben? Welche Rolle spielt diese Wirklichkeit in deiner Familie? In deinem Tagesablauf? Bei deiner Kindererziehung? Bei deinen Wünschen? Bei deinen Sorgen? Bei deinen Leidenschaften? Oder lasst mich die Frage mal anders stellen. Ähnelst du eher dem Diener von Elisa, der das vor Augen sieht, das Menschliche, das Bedrohliche, das nicht zu kontrollierende, und wir erleben das in dieser Zeit sehr, sehr gut, was das heißt. Oder hast du schon geöffnete Augen für die größte Wirklichkeit, die es eigentlich gibt? Leute, ich merke bei mir, das muss ich mir immer wieder neu erkämpfen. Nicht nur, okay, es gibt eine Schwerkraft, sondern damit leben. Nicht nur, es gibt einen Gott, ich bin fromm, sondern das in meinem Leben als Zentrum zu akzeptieren, ist viel zu wenig. Zu feiern, zu nutzen, davon auszugehen. Die Offenbarung macht deutlich, Gott ist die größte Wirklichkeit. Sie macht ein zweites deutlich. Gott ist der Allmächtige. Man weiß nicht so genau, wann die Offenbarung geschrieben wurde. Es gibt zwei Optionen, die zwei größten Optionen. Das eine ist hier unter Nero oder unter Domitian. Das heißt entweder in den 60ern oder in den 90ern des ersten Jahrhunderts. Die meisten Ausleger gehen eher davon aus, Domitian, also 90er des ersten Jahrhunderts, spielt keine große Rolle für den Punkt, den ich jetzt machen möchte, denn das Römische Reich im ersten Jahrhundert war auf der Blütezeit des ganzen Lebens von Rom. Es gab nie eine bessere, eine mehr politisch machtvollere Zeit als das erste Jahrhundert. Das hatte zur Folge, dass Rom natürlich davon ausging, wir sind das Zentrum des Universums. Und die Kaiser auch. Der Lieblingstitel für einen römischen Kaiser im ersten Jahrhundert war Autokrator. Autokrator meint Alleinherrscher. Also ich herrsche, gibt es auch heute noch, spielt es auch keine Rolle, ich herrsche, alles andere interessiert mich nicht, niemand kann mir irgendetwas sagen, nur ich bin der, der sagt, wo es lang geht. Es ist so, Domitian, also der am Ende des ersten Jahrhunderts, ihr seht hier eine Münze von ihm, er war der Erste, der sich wie folgt anreden ließ, als Dominus et Deus, meint Herr und Gott. Die offizielle Bezeichnung für den Bundeskanzler Roms im ersten Jahrhundert, stell dir vor, wir müssten Frau Merkel so anreden, Herr und Gott. Und das war Pflicht. Was hieran deutlich wird, ihr Lieben, ist Folgendes. Als die Offenbarung geschrieben wurde, standen die Christen in der großen Herausforderung, wem folgen wir? Wen beten wir an? Christus oder den Kaiser? Kurze Klammerbemerkung. Es geht hier nicht um Corona-Schutzverordnung. Wem folgen wir? Also du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da geht es darum, wen beten wir an? Wen reden wir als Dominus et Deus an? Nicht beachten wir die Gesetze. Aber für die ersten Christen war vollkommen klar, das ist existenziell. Und jeder, der das abgelehnt hat, wurde nicht nur benachteiligt, nicht nur unterdrückt, er wurde verschleppt und am häufigsten getötet. Und in diesem Kontext kommt die Offenbarung. Und die Offenbarung will die Augen dafür öffnen, dass trotz allem Herrschaftsanspruch des Menschen, obwohl da ein Kaiser sagen kann, ich bin Herr und Gott, dass es nur einen einzigen gibt, der wirklich regiert. Man merkt das schon am Lieblingstitel, den Johannes für Gott verwendet. Der Lieblingstitel, lasst euch nicht stören, dass ihr es nicht lesen könnt, ich finde die Schrift einfach wunderschön, der Lieblingstitel für Gott in der Offenbarung des Johannes ist Pantokrator. Kommt 10-mal im NT vor, 9-mal davon in der Offenbarung. Pantokrator meint Allherrscher oder Allmächtiger. Also der Kaiser sagt, ich bin Autokrator, ich mache, was ich will. Gott sagt, mein Freund, ich bin Pantokrator. Ich regiere alles. Und auch deine Autokratieansprüche sind eingewebt in meine Allmacht über das Universum. Und die Leute, die Christen, die das zum ersten Mal gelesen haben, die hatten Autokrator im Kopf, im Ohr. Und jetzt kommt Johannes und sagt, Leute, der Gott, an den du glaubst, ist der Pantokrator. Und die Aussage ist die, es gibt nichts und niemanden, der es mit Gott aufnehmen kann. Kein Kaiser, kein Präsident, keine Philosophie, keine Diktatur, niemand. Gott ist der alleinige Herrscher. Und wisst ihr, die Offenbarung, die sagt das nicht nur, sie zeigt das auch. Wenn man die Offenbarung ein bisschen weiterliest und zu Kapitel 4 und 5 kommt, bekommt Johannes den Blick geöffnet für den Thronraum Gottes. Also Johannes darf mal in den Himmel schauen. Und wenn man dort hineinschaut, Leute, dann ist das wirklich bemerkenswert. Ich lese mal eine ganze Reihe von Versen am Anfang von Kapitel 4. Und zumindest bei mir ist das so, Leute, mir läuft es da kalt den Rücken runter. Danach schaute ich und siehe, eine Tür im Himmel stand offen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte ein Gesicht, das war wie Jaspis und Karneol. Und den Thron umgab ein Regenbogen, der sah aus wie ein Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, in weiße Gewänder gehüllt und mit goldenen Kronen auf dem Haupt. Und mitten auf dem Thron und rings um den Thron herum sind 4 Wesen, die mit Augen übersät sind, vorne und hinten. Das erste Wesen gleicht einem Löwen, das zweite gleicht einem Stier, das dritte hat das Gesicht eines Menschen und das vierte gleicht einem Adler im Flug. Und die 4 Wesen rufen ohne Unterlass, Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Johannes bekommt einen kurzen Blick in den Thronraum Gottes. Und wenn man sich mal versucht, vor Augen zu malen, was man dort sieht, dann ist das ungefähr so. In der Mitte ist der Thron Gottes. Drumherum sind die 4 Wesen, die man nur mit Vergleichen beschreiben kann. Löwe, Stier, Mensch und Adler. Um diese 4 Wesen sind die 24 Ältesten mit weißen Gewändern und Kronen. Und in Kapitel 5, Vers 11 liest du dann davon, da herum sind nochmal eine Schar Millionen und Millionen von Engeln. Wenn du dir das anguckst, dann springt dir eine Ordnung entgegen. Da geht nichts durcheinander. Dann springt dir auch eine Vollkommenheit entgegen. Dann springt dir eine Schönheit entgegen, so ähnlich wie das im Garten Eden schon mal war. Aber das Eigentliche, Leute, ist doch Folgendes. In der Mitte ist der Thron Gottes. Und die ganze Schöpfung läuft auf diesen Thron zu. Und alles, was wir in der Offenbarung nach Kapitel 4 und 5 lesen, hat seinen Ausgangspunkt hier in dieser Thronraumvision. Und die Aussage ist schlicht und ergreifend die, Leute. Es gibt in der echten Realität nur einen, der auf dem Thron sitzt. Es gibt nur einen Pantokrator und das ist Gott selbst. Er regiert, er steht im Mittelpunkt und er sitzt auf dem Thron. Das heißt nicht, dass alles, was passiert, seinen direkten Ursprung in Gott hat. Sünde, Leid und Tod, das will Gott nicht. Und das ist auch nichts, wo Gott sagt, das erschaffe ich. Aber auch das muss sich eingestehen, es gibt nur einen, der regiert. Leute, wir brauchen mehr diese Königreich-Gottes-Perspektive. Vielleicht sitzt du hier und du spürst Gott schon lange nicht mehr. Vielleicht sitzt du hier und das Böse, das Leid, die Herausforderungen in deinem Leben scheinen absolut überhand zu nehmen. Vielleicht beobachtest du die politischen, ökonomischen, religiösen Entwicklungen in der Welt und du sagst, wo soll das eigentlich hin? Vielleicht bist du hier und sagst, Stephanus, ich bin echt ein Schwarzmaler geworden. Dann lass mich heute Morgen mal Folgendes sagen. Schieb den Vorhang beiseite. Lass dir die Offenbarung, durch die Offenbarung, die Augen öffnen für die Wirklichkeit Gottes. Und die Wirklichkeit Gottes ist genau die. Die Frustrationen des Lebens sind echt, aber nicht das ganze Bild. Die Herausforderungen des Lebens sind real, aber vielleicht immer nicht ganz so real wie das, was mit den geöffneten Augen hier Johannes uns zeigt. Wir brauchen mehr diese Perspektive. Wenn du mich jetzt fragst, Stephanus, wie mache ich das denn? Dann ist die Antwort der Bibel durch Glauben. Erinnert ihr euch, Hebräer 11, Vers 1, was ist Glauben? Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir was? Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Also in meinem Leben. Abraham Lincoln hat mal Folgendes gesagt. Glauben heißt nicht, Gott kann, sondern Gott wird. Glauben heißt nicht, Gott kann, sondern Gott wird. Natürlich, du und ich, wir können nicht immer genau sagen, was wird Gott tun, aber Gott wird. Gott ist der Allmächtige. Ich ermutige dich heute Nachmittag. Nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und stell dir die Frage, was sind die Herausforderungen in meinem Leben, wo ich neu geöffnete Augen brauche? Was sind die Dinge, wo ich neu die Perspektive Gottes brauche? Und dann sag doch deinem Herrn einfach, ich glaube. Und ja, Gott, du wirst. Ich finde das faszinierend, wie Johannes Gott hier darstellt. Gott ist die größte Wirklichkeit und Gott ist der Allmächtige. Aber Leute, nicht nur das, und das muss jetzt dazu gehören. Man kann jetzt so ein Gottesbild haben, oh, da ist so ein Gott auf dem Thron, ganz weit weg, und da habe ich überhaupt keinen Zugang. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Offenbarung drittens Folgendes sagt. Gott ist nicht nur der Pantokrator, er ist gleichzeitig unser liebender Vater. Und als ich an dem Punkt war beim Vorbereiten, Leute, kam mir immer ein Bild in den Sinn. Es gibt ein Bildband von der Regierungszeit, von der Amtszeit von Barack Obama. Und zwei Bilder haben mich schon vor Jahren, die haben mich ergriffen, weil die deutlich machen, was Gott ist. Ich zeige euch mal diese beiden Bilder. Guckt mal hier, Barack Obama im Oval Office und seine Kinder spielen Verstecken. Und das andere Bild, Barack Obama im Oval Office und er spielt mit seiner Nichte Fangen. Leute, das Bild ist der Hammer. Da ist der mächtigste Mann der Welt im einflussreichsten Büro der ganzen Welt und spielt mit seinen Kindern Verstecken und Fangen. Barack Obama ist in dem Moment ehrfurchtseinflößender Präsident und liebender Vater. Wenn du über Gott nachdenkst, ja, Gott ist ehrfurchtseinflößend und dein liebender Vater. In der Offenbarung ist das so, Wir könnten jetzt über das Evangelium reden, wo Johannes sich als den Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet. Mache ich jetzt aber nicht. In der Offenbarung ist das so, dass Gott unser liebender Vater ist, wird an verschiedenen Dingen deutlich. Häufiger wird Gott als Vater von Jesus bezeichnet und du und ich, wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Wenn man guckt, was Gott in der Offenbarung tut, dann handelt er immer zugunsten seiner Kinder. Er redet mit ihnen, schützt sie, führt sie, trägt sie durch tiefe Täler und so weiter und so fort. Aber am deutlichsten wird die Vaterliebe Gottes am Ende des Buches. Wenn man in Offenbarung 21 angelangt, dann wird der neue Himmel und die neue Erde beschrieben. Siehe die Wohnung Gottes, Offenbarung 21, Vers 3, bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Wer den Sieg erringt, wird dies alles erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Da werden zwei Dinge deutlich. Gott wohnt bei dir. Und du bist der Sohn, das Kind Gottes. Das ist das Ziel. Und es wird deutlich, das, was Gott für dich und mich vorhat, ist Folgendes. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Wenn du jemals an der Vaterliebe Gottes zweifelst, dann lass die Offenbarung deine Augen öffnen dafür, dass er dich liebt, dass er bei dir wohnen will, dich beschützen will, dich bewahren will und deine Tränen abwischen will. Und wisst ihr, ich würde jetzt gerne lang darüber reden, das mache ich nicht. Aber lass mich diesen Satz sagen. Dein Gottesbild ist absolut entscheidend für deine geistliche Gesundheit. Wenn dein Gottesbild Schlagseite hat, wird dein Glauben Schlagseite bekommen. Und die Offenbarung will uns die Augen öffnen, Gott liebt dich wie ein Papa seine Kinder. Jetzt ist es so, ihr Lieben, beim Gottesbild gibt es zwei Ebenen, die rationale und die emotionale. Die rationale fragt, was glaube ich über Gott? Wenn das kaputt ist, dann hilft Bibelstudium, dann helfen Predigen und dann hilft es auch, ein theologisches Buch zu lesen. Aber die emotionale Ebene fragt, was fühle ich wirklich für Gott? Und jetzt lass mich das mal ganz ehrlich sagen, das kann keine Predigt hervorrufen. Das kann auch keine Schrift hervorrufen. Das können nur Menschen hervorrufen. Wenn dein emotionales Gottesbild Schaden leidet, dann geht das nur durch Menschen, die die Liebe Gottes dir vorleben und in dein Leben hineinleben. Deswegen sind gesunde Ehen, gesunde Familien, gesunde Freundschaften so wichtig. Weil Gott so ist wie ein liebender Vater. Und eben nicht nur der allmächtige Herrscher. Lasst mich ein letztes sagen, was die Offenbarung in Bezug auf Gott deutlich macht. Das überrascht euch vielleicht nicht, aber ich glaube, auch hier müssen wir unserem Herzen immer wieder predigen. Gott ist der Sieger. Wisst ihr, wir warten ja ständig in unserem Leben. Also wir warten jetzt auf Weihnachten, vielleicht wartest du auf Geburtstag, auf deine Amazon-Bestellung oder auf das Ende vom Lockdown, Ende der Quarantäne. Wir warten ständig und auch als Christen warten wir. Wir leben in der Zwischenzeit, wir haben Lieder gesungen und Erich hat das betont, es ist schon vollbracht, es ist aber noch nicht alles vollendet. Und wir leben in einer Zeit des Wartens und ich sage es mal so, zumindest bei mir ist Warten keine Kernkompetenz. Ich bin da echt schlecht drin. Was hilft mir beim Warten? Eigentlich zwei Dinge, zu wissen, worauf ich warte und zweitens zu wissen, dass das Erhoffte ganz sicher eintrifft. Und genau das macht die Offenbarung. Die Offenbarung schildert uns, worauf wir eigentlich warten. Man könnte das jetzt lange mit einem roten Faden in der Offenbarung aufzeichnen. Das Gute ist, heute ist ja erst der Anfang der Predigtreihe, also ich habe noch ganz viel Zeit. Deswegen mache ich das jetzt nicht, ich haue euch nur mal eine Grafik hier ran. Wenn man die Offenbarung liest, dann kommt in Kapitel 5 eine versiegelte Schriftrolle vor. Und die meisten Ausleger sehen in der Schriftrolle Gottes Plan, die Welt wiederherzustellen. Also das, worauf wir warten. Und die ganzen anderen Kapitel, die kommen, Kapitel 6 bis 16, die Gerichte, Kapitel 17 bis 20, die Vernichtung des Bösen, Kapitel 21 und 22, neuer Himmel, neue Erde, alle diese Dinge, die beschrieben werden, haben ihren Ursprung in diesem Büchlein, in dieser Schriftrolle. Und man liest das und ist erstaunt, dass diese Schriftrolle nochmal in Kapitel 10 vorkommt, also mittendrin in diesem Ablauf. Warum kommt sie dort vor? Dort werden Christen verfolgt, Märtyrer sind da, die also um ihres Glaubens willen sterben müssen. Und Gott sagt zu Johannes, Johannes, wir sind noch nicht am Ende, du musst noch warten und die Zeit ist noch nicht vorbei. Und deswegen verstehen wir vielleicht solche Verse wie Offenbarung 6, Vers 10. Und sie, die Märtyrer, schrien mit lauter Stimme, wie lange noch, Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger, zögerst du zu richten und unser Blut zu rächen an denen, die auf der Erde wohnen. Also Johannes erlebt das Warten. Aber er geht einen Schritt weiter und sagt, Leute, wir wissen aber, worauf wir warten. Und den Text habe ich schon mal gelesen, lese ich es nicht nochmal. Neuer Himmel, neue Erde, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen. Und es kommt ja noch viel besser. Wir wissen nämlich auch, dass das, was wir erhoffen, hundertprozentig eintreffen wird. Und lasst mich als letzten Text Offenbarung 5, Vers 2 lesen und noch ein paar Verse in Vers 3 und 4. Da ist genau die Sache, das Buch mit den sieben Siegeln, was die Welt, die Heilsgeschichte beschreibt, was im neuen Himmel und der neuen Erde gipfelt. Und dort lesen wir dann Folgendes. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen oder hineinzuschauen. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Wir sind in Kapitel 5. Das kommt alles erst noch. Und die Schriftrolle, der Heilsplan, keiner ist würdig, es zu öffnen, außer einem einzigen, der Löwe aus Juda, der in 6 Vers 1 gleich danach als das Lamm identifiziert wird. Und natürlich wisst ihr, dass das Jesus ist. Und ja, mit Karfreitag und Ostersonntag ist alles vollbracht. Eins meiner Lieblingsworte ist ja genau das, Tetelestai. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Und die Offenbarung ruft dir und mir zu, Stephanus, ich will dir die Augen öffnen. Ja, du wartest. Ja, wenn du in deinem Leben gerade sagst, wie lange noch, Herr? Du weißt zwei Dinge. Worauf wartest du? Neuer Himmel, neue Erde. Und du weißt, das wird sicher eintreffen. Warum? Weil es ist schon vollbracht. Ihr Lieben, mein Gebet heute Morgen ist nur das. Herr, öffne uns die Augen. Gott wird uns als ein Gott vorgestellt, der im Zentrum steht, nicht wir. Die Offenbarung macht deutlich, die größte Wirklichkeit ist Gott selbst, nicht das, was wir vor Augen haben. Die Offenbarung zeigt, Gott ist der Allmächtige, nicht das Böse und nicht die Herausforderungen in unserem Leben. Die Offenbarung zeigt, Gott ist kein unnahbarer Despot. Er ist mein Papa, mein liebender Vater. Und die Offenbarung macht deutlich, Gott ist nicht mehr am Kämpfen. Er hat schon längst gewonnen. Ich verspreche dir eins, und dann bete ich genau darum, was ich dir verspreche. Wenn du in die nächste Woche mit diesen geöffneten Augen gehst, wird deine Woche eine andere sein. Du wirst die gleichen Herausforderungen haben. Du wirst die gleichen Dinge haben, wo du dich fragst, wann, Herr, wie lange noch? Ich kann nicht mehr. Aber wenn du mit geöffneten Augen in die nächste Woche gehst, wird deine Woche eine andere sein. Der Diener von Elisa hat die Wirklichkeit gesehen und sein Herz war ein anderes, sein Leben war ein anderes. Und mein Gebet ist schlicht das: Herr, öffne uns die Augen, damit unser Herz und unser Leben andere sind. Und kommt, Leute, darum möchte ich gerne beten. Ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen. Und lieber Vater im Himmel, wenn wir so einen kleinen Blick hineinbekommen, wer du bist und was du tust, Herr, dann merke ich, wie anders das oft ist, wie das, was vor Augen ist. Herr, wenn ich hier mit meinen Sorgen auf der Erde unterwegs bin und sehe, es gibt einen Plan, der das Ende der Welt nicht im negativen, sondern im positiven Sinne im Blick hat. Wenn ich hier in meinem Leben denke, ich kann nichts kontrollieren und die Augen geöffnet bekomme, Herr, dass du im Zentrum auf dem Thron sitzt und dass du, nur du regierst, Herr. Wenn ich hier in diesem Leben mich manchmal frage, Herr, liebst du mich eigentlich? Und ich sehe, ja, Herr, du bist mein liebender Vater, der nichts lieber will, als sich um mich zu kümmern, mich zu erretten, mich zu versorgen, mich zu führen, Herr. Wenn ich diese Unterschiede sehe, Herr, dann bete ich wie ein Kind, Herr, öffne uns die Augen. Und Herr, ich weiß, jeder von uns, so wie wir jetzt hier sind, ist an ganz unterschiedlichen Baustellen unterwegs. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass dort, wo er geöffnete Augen braucht, dass du sie ihm schenkst. Und Herr, ich bin dir so dankbar, dass geöffnete Augen nie dazu führen, dass wir kleiner von dir denken, enttäuscht werden von dir oder denken, du hältst deine Versprechen nicht, sondern dass geöffnete Augen immer zur Anbetung führen, zum Jubel führen, zum Singen führen, Herr. Weil du der bist, der war und der ist und der kommt. Weil du der allmächtige Allherrscher bist. Herr, schenk uns geöffnete Augen für die nächste Woche und für unser Leben. Und danke, Herr, dass du allein Gott der Allmächtige bist. Amen.